Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem AQUAM-Podcast Spannendes und Aktuelles aus der Pharmazie. Mir gegenüber sitzt heute Dr. Enea Martinelli, Chefapotheker bei der Spitäler FMI AG, Vizepräsident von PharmaSuisse, Gründer von Drug Shortage und Vorstand von BlisterSuisse. Ich bin Munja Schröder, Apothekerin und Geschäftsführerin von AQUAM. Hallo Enea, schön bist du heute dabei. Vor einigen Wochen habe ich mit Hans-Christian Meyer, einem Industrieapotheker, über das Thema Versorgungssicherheit und Lieferengpässe gesprochen. Ein Thema, das in der Corona-Pandemie medial sehr stark in den Fokus gerückt ist. Und ich wollte wissen, ob und was die Pharmaindustrie aus der Krise gelernt hat. Einiges, kann man sagen. Er hat sehr viel erzählt über die Erkenntnisse und über die Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Und man muss fairerweise auch sagen, dass die Pharmaindustrie nicht alleine schuld an dem Problem ist. Wie so oft ist das eine sehr komplexe Problematik und aus diesem Grunde wollte ich gerne heute mit Enea Martinelli das Thema neu beleuchten, diesmal aus der Sicht eines Spitalapothekers, der tagtäglich mit dem Problem zu kämpfen hat. Und dies nicht nur seit der Corona-Pandemie, denn das Thema ist nicht neu. Schon 2012 hat die XASA Empfehlungen zum Umgang mit Lieferengpässen an Industriebehörden sowie Spitalapotheken formuliert. Ja, Enea, was sind denn aus diesen Empfehlungen geworden? Möchtest du vielleicht etwas dazu sagen?
Leider nicht so viel. Das war damals ein Hilfeschrei. Das Thema hat viel früher begonnen sogar. Also ich war das erste Mal, glaube ich, im Jahr 2005 war das, dass ich beim BAG vorstellig geworden bin und gesagt habe, das sei ein Problem. Und dann sind wir eine Gruppe nochmals damals zum Chef des BAG gegangen, zu Herrn Strupper, und haben ihm das Problem erklärt. Und aus dem ist dann diese vom Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung dieses System, diese Meldeplattform entstanden im Jahr 2015. Also mich begleitet dieses Thema seit den 90er Jahren schon. Also es ist nichts Neues. Was geändert hat, ist, dass es früher primär die Spitäler betroffen hat. Das war Formen, die verschwanden, weil der Spitalmarkt ist natürlich für gewisse Dinge noch einmal viel kleiner als der ambulante Markt außerhalb des Spitals. Und jetzt hat es eben diese Ebene verlassen und betrifft den ganzen Markt. Und das ist das, was Sorgenfalten in die Stirn treibt. Und das ist das, was geändert hat seit dieser Zeit. Also gerade nach 2012 ist eigentlich im ambulanten Markt ist das Problem erst bewusst geworden.
Ja, das haben wir dann auch in den Apotheken gespürt mit dem Valsartan, die ominöse Verunreinigung, die dazu geführt hat, dass wir lange Zeit kein Valsartan mehr zur Verfügung hatten, also nur das Originalpräparat zunächst und dann war das auch nicht mehr ausreichend, also musste man ausweichen und dann gab es einen Dominoeffekt. Aber mir fällt auch noch ein anderes Beispiel dazu ein. Ich habe ein kleines Mandat bei einer Gruppenpraxis, die ich berate zur Auswahl ihrer Medikamente und die sind auch auf mich zugekommen und wir wollten dann wissen, ja, was ist dann die Liste der WHO der essentiellen Medikamente und da ist uns aufgefallen, dass viele der Medikamente, die wirklich wichtig sind im Alltag eines Schweizer Arztes, überhaupt nicht abgebildet sind auf dieser Liste. Zum Beispiel gewisse Blutdruckmedikamente, die hier First Line verschrieben werden, tauchen dort gar nicht auf. Und dann haben wir uns nach der Liste von Ethel Gisling die 100 wichtigsten Medikamente gerichtet. Also das heißt, dass die Liste der WHO viele Medikamente, die für uns überlebenswichtig sind, gar nicht als essentiell betrachtet.
Ja, oder die WHO-Liste, diese List of Essential Drugs, das ist dritte Weltmedizin. Ja. Also ja. Ich will das gar nicht abwertend bezeichnen. Die ist auch viel besser geworden in den letzten Jahren, ist viel breiter geworden. Gerade im vorletzten Jahr hat die eine sehr große Revision erfahren. Und die ist mittlerweile relativ breit. Also es sind auch Blutdruckmittel einige drauf. aber das entspricht nicht den Standards, so wie wir sie leben.
Also nicht den Leitlinien, ja.
Genau, wir haben den Vorteil, dass wir Zugang zu allen Medikamenten haben. Das haben eben lange nicht alle Länder auf der Welt. Und genau das ist auch eins der Probleme, dass Lieferengpässe auch dann entstehen, wenn der Bedarf steigt. Das ist dann, wenn Medikamente günstiger werden, dann haben plötzlich Staaten wie Brasilien, wie die Philippinen, wie Indonesien, wie andere Staaten, die nicht selber produzieren, wie Indien beispielsweise, die haben plötzlich Zugang. Das heißt, der Bedarf verdoppelt sich, verdreifacht sich plötzlich von den Wohlstandsländern zu Schwellenländern. Und auch das dann abzuschätzen, wie viel das es braucht weltweit, das ist relativ schwierig. Und, deshalb entstehen solche Lieferengpässe. Und die kommen dann mit der Zeit auch auf diese WHO-Liste, aber erst mit der Zeit, wenn sie breiter verfügbar sind. Und das Problem ist auch, dass man es vorher nicht weiß, was ist wichtig. Wer hätte gedacht, dass Hydroxychloroquin ein paar Wochen wichtig war? Ich sag so. Und das hat ja damals dazu geführt, dass die regelversorgten Patienten, also die Rheuma-Patienten, plötzlich nicht mehr versorgt waren. Oder wer hätte gedacht, dass Reatat, also ein HIV-Medikament, plötzlich wichtig wird in der Krise, was wiederum auch zur Folge hatte, dass die Patienten, die mit diesem HIV-Medikament versorgt hatten, keinen Zugang mehr hatten zu ihrem Medikament. Also vorher zu sehen, was wirklich wichtig ist, das ist noch schwierig. Und das zu unterscheiden vom Unwichtigen, das ist extrem schwierig. Deshalb eben ist auch diese Auflistung ist immer ein bisschen speziell, weil es nicht die Gebräuche, die lokalen Gebräuche abbildet. Selbstverständlich kann man mit anderen Dingen auch arbeiten, aber man muss dann Patienten umstellen.
Ja, aber und das Problem ist, dann stellt man um und dann verlagern sich die Probleme. Also das haben wir ja mit dem Valsartan, dann hat man gesagt, ja gut, dann gibt man Losartan und kaum hattest du das gemacht, dann hat sich der Bedarf da so dermaßen erhöht und dann ging das immer weiter, so das hat sich nachher geregelt.
Aber also, nein, hat sich noch nicht geregelt. Losartan ist wieder ein Problem. Bei Losartan hat man kurzfristig die Grenzwerte dieser Acetylamine hat man verändert, bis das Problem geregelt war. Jetzt hat man eine Übergangsfrist gesetzt und diese wieder runtergenommen. Und im Moment fehlt fast alles Losartan, sogar das Original fehlt. Also dieses Problem der Sartan ist noch nicht ausgestanden. Und das Problem dort ist, dass das Vertrauen in die Substanzklasse schwindet, weil nicht, weil sie schlecht wirken würde, sondern weil sie nicht verfügbar ist.
Ja, das ist auch wieder, also das kommt dann noch hinzu, weil das bringt mich zum nächsten Punkt. Also der Hans-Christian Mayer, der hat immer wieder betont, das gibt einen enormen Reputationsschaden, wenn ein Lieferengpass ist. Also deswegen ist die Pharmaindustrie sehr bestrebt, eigentlich das zu vermeiden. Und das hat mich dann auch, da habe ich mir dann auch überlegt, deswegen kommuniziert sie auch vielleicht nicht immer so transparent. Und das war ja auch deine Initiative mit Drug Shortage, dass du gesagt hast, das geht nicht. Wir müssen einfach Informationen haben, absolut neutral. Was fehlt jetzt gerade und was wären mögliche Alternativen?
Genau. Ich sage den Firmen jeweils, es kann jede Firma betroffen sein. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man das Vertrauen in die Firma verliert. Und die verliert man dann, wenn null Informationen kommen. Und viele Firmen haben es anders gesehen, lange Zeit, und gesagt, wenn wir nichts sagen, dann sitzen wir einfach das Problem aus. Aber wir haben ja dieses Problem sowieso. Gegenüber unseren Patienten letztendlich sind wir dann die Buhmänner, Buhfrauen, weil die Patienten eigentlich unsere Dienstleistung als schlecht empfinden. Das ist so ein Beispiel. Vor etwa 5 Jahren hat der österreichische Gesundheitsminister gesagt, ja, dieses Lieferengpassproblem, das ist ein Problem der Apotheker, die haben es einfach nicht im Griff. Und so ist es ja dann nicht wirklich. Und mich hat das immer aufgeregt, also ja, das war auch hier im Haus ein Beispiel, als die Tetanus-Impfstoffe gefehlt haben, haben sie mir gesagt, du in Thun, die haben noch, geh doch dorthin holen. Und ich habe gesagt, nein, die haben das gleiche Problem eigentlich. Die haben jetzt noch, das ist wunderbar. Aber wenn ich nach Thun gehe und das will, dann kriege ich das nicht, weil die Kollegin jetzt auch weiß, dass es nicht gibt. Ich komme gut aus mit meiner Kollegin in Thun, überhaupt kein Problem. Ich würde genau gleich handeln, wenn es nicht lieferbar ist, dann schaut jeder zuerst für sich, weil wir sind unseren Patienten verpflichtet letztendlich. Und genau das ist das Problem, dass wir Apotheker dann im Prinzip das Feigenblatt sind für etwas anderes und nicht beweisen können, dass das Problem breiter ist. Deshalb habe ich Drug Shortage aufgebaut, weil mich hat das gestört. Weil ich habe gesagt, ihr müsst dazu stehen, ihr müsst damit umgehen, ihr müsst uns helfen, die Krise zu überbrücken, weil wir müssen den Patienten nicht irgendetwas anbieten. Oder wenn die blauen Socken fehlen im Markt, dann nimmt man rote, die sind vielleicht nicht so schön und wenn es dann die blauen wieder gibt, nimmt man die blauen. Ich trage schwarze. Es ist nur das Beispiel, das wichtig ist. Oder wenn die Chips fehlen für Computer, dann fehlen die einen Moment, dann kauft man den Computer ein paar Wochen später. Das ist auch nicht gut. Und wenn man einen kritischen Computer hat, ist auch dort schlecht, selbstverständlich. Aber hier sprechen wir von Patienten, die eine laufende Therapie haben und wenn sie das Medikament nur einen Tag nicht nehmen, unter Umständen in gröbere Probleme gehen. Also kritische Medikamente wie Antiepileptika oder auch Psychiatriemedikamente oder Hormonersatztherapien, das kann man nicht einfach absetzen. Das ist sogar gefährlich, das zu tun. Und deshalb eben braucht es da mehr als nur zu sagen, ja, es kommt dann im September. War letzte Woche eine Firma, bei der wir angerufen haben, ja, wann kommt das Ding? Und sie gesagt haben, ja, vor September kommt nichts. Und dann stehst du da und musst organisieren. Also, und du kannst nicht einfach das Problem auf dich zukommen lassen und die Patienten im Stich lassen. Und das ist eben auch, oder für die Industrie, die gibt sich Mühe und die gibt sich neu Mühe. Das war früher leider nicht bei allen so, bei vielen war es so. Und es gibt leider Firmen, bei denen hört das Problem an der Türe der Apotheke auf. Für mich hört das Problem erst auf, wenn das Medikament in dem Patienten drin gewirkt hat und nicht vorher.
Ja, aber das ist natürlich ganz ein wichtiger Punkt, weil eigentlich müsste man auch, und das widerspricht natürlich das neue ökonomische Denken, heute will man ja möglichst schlank und möglichst kein Lager. Und eigentlich sind bei diesen lebenswichtigen Medikament, deswegen ist auch vielleicht diese Liste der WHO der Essential Drugs doch wichtig, dass man da auch Reserven macht. Und das ist aber, das wird nicht mehr gemacht.
Ja, es fängt eigentlich schon dort an, wo man definiert, was ist ein lebenswichtiges Medikament. Weil diese Definition, die ist sehr wild. Oder? Da kann man alles reintun oder gar nicht. Und es gibt diese Liste des Bundesamts für wirtschaftliche Landesversorgung, bei der eine Verordnung hinten dran ist, die politisch ausgehandelt ist. Die Industrie, die möglichst viel drauf will, möglichst wenig drauf will natürlich, und wir, die möglichst viel drauf wollen. Und es ist kein politisches Problem, sondern es ist ein medizinisches Problem letztendlich. Und man hinterlegen muss. Also es steht eigentlich etwas ganz anderes noch dahinter. Die Originalhersteller, die diese Medikamente entwickelt haben, die verabschieden sich bei einem gewissen Punkt von diesen Medikamenten. Das sehen wir Roche, Novartis, AstraZeneca, GSK, MSD und so weiter. Die haben all diese Produkte auslizenziert an Firmen, die dann sich diese Substanzen auf dem Rohstoffmarkt beschaffen müssen. Vorher waren die Originalhersteller, waren ihre Originale, ihre Patente, und die haben dazu geschaut. Das lobt nicht unbedingt die Originalhersteller, das ist einfach der Mechanismus, wenn du ein Patent hast, dann schaust du dazu. Dann geht es aus dem Patent und dann spielen Marktmechanismen, was ja an und für sich gut ist. Und ich nehme jeweils das Beispiel, das Original kostet 100 Franken, es kommen, das Patent läuft aus, dann kommen 50, die es für 50 anbieten. Dann haben eben Philippinen, Indonesien und so weiter Zugang zu diesen Medikamenten. dann kostet es noch 25, weil jemand unten reinschießt, dann verschwinden 30 Anbieter, dann hat es noch 20 und dann sagt einer, ich mache es für 10, dann ziehen vielleicht 5 noch nach und am Schluss kommt der chinesische Staat und sagt, wir unterstützen diese Produktion, wir möchten das Monopol weltweit oder wir möchten ein wichtiger Player sein. Und dann gibt es das Medikament für 5 und dann gibt es noch einen. Und der bedient Sando, der bedient Teva, der bedient Streuli, Spirik und so weiter, bedient all diese Firmen. Und dann passiert irgendetwas, Balsatan-Verunreinigung oder Rimactan-Verunreinigung oder anderes. Und dann kippt der Markt. Und niemand bestimmt, niemand hat je festgelegt, ob das ein wichtiges Produkt ist. Oder eine wichtige Arzneiform, oder? Das passiert ja auch. Nicht nur die Substanzen an und für sich, sondern wir verlieren Kinderformen, also Sirupe für Kinder, wir verlieren Antibiotika für Kinder, wir verlieren Medikamente für Palliativpatienten, Schmerzmittel für Palliativpatienten, Formen, die es nicht so häufig braucht, aber die sie wichtig ist. Normalerweise, wenn du Markt hast, was nicht mehr gebraucht wird, viel ist unwichtig, kann verschwinden. Aber es ist ein anderes Marktsegment. Das sind trotzdem wichtige und es kommt niemand hin und sagt, zu dem müssen wir jetzt schauen. Die Belgier und die Holländer machen das. Die haben eine Kommission, die beurteilt, wenn etwas fehlt, ist das wichtig oder nicht. Und wenn es unwichtig ist, dann kann es fliegen. Und wenn es wichtig ist, dann sagen sie, wir möchten das. Dann sind die, in dieser Kommission sind die Krankenkassen übrigens mit dabei. Das ist ein spannendes System. Dann wird beurteilt, brauchen wir das? Wenn die Firma sagt, für uns nicht mehr interessant, dann gehen sie einen Schritt weiter, schreiben einen Auftrag aus. Wenn immer noch niemand da ist, machen sie eine Monographie und dann kann man es in der öffentlichen Apotheke herstellen und es wird adäquat bezahlt. Das ist so ein System, wo man dazu schaut, wo jemand entscheiden muss, das ist wichtig. Wir sind in der Schweiz immer noch in der Traumsituation oder nicht Traumsituation, wir träumen davon, dass der Markt alles regelt und dass es für alles einen Zulassungsinhaber gibt und wenn es keinen mehr gibt, dann ist es unwichtig geworden. Und das kippt, unser System kippt in eine Richtung, die uns medizinische Optionen verlieren lässt. Und das stört mich eben auch. Oder wir haben sämtliche Möglichkeiten verloren, dem zu begegnen. Also wir können importieren, aber du weißt, wie das ist, dann kämpfst du mit den Kassen, damit sie es bezahlen und so weiter. Wir haben alleine im letzten Jahr etwa 6 wichtige Arzneimittel verloren, die einen wichtigen Platz haben. Ditropan beispielsweise gibt es in Deutschland 5 Generika, in der Schweiz gibt es keins, gibt nur das Original. Wir haben Zinquan nicht mehr, wir haben MST Continuous Suspension nicht mehr und so weiter. Und es kommen fast monatlich Meldungen über solche Medikamente, die einfach zu klein sind, wo die Firmen sagen, machen wir nicht mehr. Ich mache Ihnen nicht mal einen Vorwurf, es ist niemand zu verpflichten, ein unrentables Produkt im Markt zu halten. Also muss man dem begegnen. Also, und dann kommt der Preisüberwacher, der sagt, wir dürfen uns nicht von der Industrie erpressen lassen. Ich habe ihm schon gesagt, du bist schon erpresst. Aber was du entwickeln musst, ist die Gegenmaßnahme. Du musst etwas entgegenstellen. Und wenn du nichts hast, dann bist du erpresst. Also musst du doch Mittel entwickeln und Wege, damit Medizin trotzdem funktioniert, auch wenn die Industrie mit dem Drohfinger in die Luft steckt, wenn du mir den Preis nicht gibst, dann verschwinde ich vom Markt. Und das war das Problem, dass man nur Referenzpreise diskutiert hat und nicht überlegt hat, was sind denn unsere Gegenmaßnahmen, wenn die Industrie die Drogen wahr macht. Dann brauchen wir etwas. Und vielleicht kommen wir zum Schluss, dass der Preis trotzdem gerechtfertigt ist. Das weiß ich nicht. Ich bin nicht in diesem System zu Hause. Ich habe aber den Stempel, dass ich Hochpreisverteidiger bin, was ich nicht bin.
Nein, aber das ist sehr gut dargestellt. Auch das Beispiel, dass zum Beispiel dann in Holland geschaut wird, dass die Apotheker wieder, ich meine, das ist ja eigentlich unsere Kernausbildung, ist die Herstellung, aber das wurde ja dermaßen verkompliziert alles, dass die Apotheker das gar nicht mehr machen.
Ja, das ist so. Leise.
Ja, weil das wäre eine Lösung, auch mit den Darreichungsformen. Ich hatte auch geschaut, also was zum Beispiel auch bei den Antibiotika fehlen, sehr viele intravenöse Formen zum Beispiel, die aber im Spital plötzlich sehr, sehr relevant sind.
Ja, die sind etwas schwieriger, weil es eine Trockensubstanz ist meistens. Die sind, aber das Problem ist ja nicht nur in der Schweiz, das ist ja international. Und wir verlieren sie einfach weg und dann importieren wir sie mit allen Konsequenzen, die das hat, weil das Haftungsrecht schützt uns nicht in diesen Fällen, also oder nur indirekt. Wenn wir etwas haben, müssen wir im Ausland auf diese Firmen zurückgreifen. Und das überlässt einfach die ganzen Mechanismen, die eigentlich gut gemeint sind, in unserem Markt überlässt man der Front. Und das kann ja letztendlich dann nicht sein. Also es braucht eine Überlegung, wie sichern wir Versorgung so, dass wir nicht den medizinischen Anschluss verlieren oder alles Günstige, das wir hatten, durch teures ersetzen, gerade bei den Antibiotika oder eine Initiative zum gezielten Einsatz von Antibiotika hast du nur dann, wenn du sie hast.
Das
Und
ist
nicht, wenn du
richtig.
nur noch die teuren hast, dann kannst du lange Initiativen starten. Das bringt überhaupt nichts.
Ja, und auch das mit dem Importieren, das ist auch illusorisch. Ich meine, wir haben das ja gesehen, als es die Masken knapp wurden, haben wir plötzlich auch keine bekommen aus dem Ausland, weil also da muss man dann auch ganz genau überlegen.
Ja, es ist auch nicht so ein faires System, oder? Jetzt aktuelles Beispiel ist Tamoxifen in Deutschland. Das fehlt im Markt in Deutschland. Wir in der Schweiz sind in der glücklichen Lage, dass wir es noch haben. Aber was machen die Deutschen? Sie empfehlen, das aus der Schweiz zu importieren. Kannst du dir vorstellen, wie lange es geht, bis wir es nicht mehr haben? Weil der deutsche Markt ist zehnfach größer als der schweizerische. Wenn wir das nicht erfüllen können, dann sind unsere Patienten dann wieder nicht versorgt. Also durchaus internationaler Warenverkehr da, aber eben, das hilft alles nichts, wenn niemand hinsteht und sagt, für die Schweiz ist das wichtig, weil international können wir lange warten, da passiert nicht viel diesbezüglich. Eben die Holländer und die Belgier, die haben ein gutes System entwickelt, wo sie wirklich dazu schauen. Und wir könnten von dem profitieren und dort mitmachen oder selbst etwas entwickeln, aber wir machen gar nichts
Ja, das
im
ist schade
Moment.
und das ist interessant, weil das sind auch gute Beispiele. Das sind ja auch kleine Länder, Holland und
Ja,
Belgien. Also im Prinzip
ja.
auch vergleichbar und wo man sagen kann, weil das ist immer das Argument, die Schweiz ist so klein und wie soll sie, aber das zeigt sich, dass es doch funktioniert und das wäre.
Ja, oder Belgien hat das Problem, dass die Franzosen in Belgien holen. Und die Holländer holen auch in Belgien. Deshalb ist Belgien sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, so wie Österreich übrigens macht das auch, sobald etwas nicht lieferbar ist, dann darf auf Stufe Großhandel nicht mehr exportiert werden. Und es bringt ja nichts, wenn wir dazu schauen, dass bei uns Dinge vorhanden sind und dann bedienen wir die Deutschen damit. Ich habe nichts gegen die, also
Nein,
ich
ich.
meine das nicht. Weil das nicht abwertend gegen Deutschland, aber einfach, wir müssen auch dazu schauen, dass wenn wir dann Initiativen ergreifen, dass wir uns versorgen können. Weil das ist ja dann letztendlich dient es diesem Zweck. Und dann ist es für uns wichtig, vielleicht für andere nicht so. Aber trotzdem, es muss einen Weg geben, wo jemand Verantwortung übernimmt und definiert. Und das ist, wie ich sage es nochmal, ist nicht politisch ausgehandelt, sondern es ist eine Fachfrage. Braucht eine Fachkommission dazu.
Das ist richtig, aber das muss ein politischer Wille sein, dass diese
Ja,
Fach.
die Politik muss den Rahmen geben. Und das entsteht ja jetzt. Also der Bund hat ja diesen Bericht gemacht, der jetzt im Dezember rausgekommen ist, oder im Januar, weiß nicht mehr wann, ist jetzt endlich rausgekommen. Und der ist sehr gut, er gibt eine gute Grundlage. Jetzt muss man darauf aufbauen und möglichst bald etwas daraus machen, weil das Problem löst sich nicht mit der Zeit, sondern es wird mit der Zeit noch schlimmer.
Ja, durch die Globalisierung auch. Und ich meine, es gibt, also das war auch im anderen Podcast ganz eindrücklich, dass natürlich noch ganz viele Faktoren mitspielen. Auch eine Naturkatastrophe spielt eine Rolle. Oder zum Beispiel der Lockdown in China jetzt
Ja.
wieder, wenn natürlich in Wuhan die meisten Rohstoffe hergestellt werden und plötzlich können sie nicht mehr produzieren. Das kann man nicht so schnell wieder ersetzen.
Das ist so, ja. Eben jetzt sind die Häfen geschlossen in Shanghai. Shanghai hat nicht nur Lockdown für die Bevölkerung, sondern eben auch die Industrie produziert nicht mehr, die Häfen sind zu. Das hat alles Konsequenzen, die wir nicht sofort spüren, sondern erst mit der Zeit. Und es, selbstverständlich gibt es in Europa auch Wirkstoffhersteller, aber die können nicht plötzlich, wenn sie einen Marktanteil von 20% haben, 80% ersetzen. Und, weil das hat ein Manager der Ratiopharm, ich war letztes Jahr, vorletztes Jahr ist das schon. Kurz vor dem Lockdown war ich in Hannover an einem Symposium der Sana-Kliniken und dort haben wir über Lieferengpässe gesprochen und da war der Chef von der Ratiopharm war dabei, der das beschrieben hat, wie das ging im Fall von Lercanidipin. Lercanidipin hatte ein Werk in Spanien ein Problem mit dem Wirkstoff und die haben dann gesagt, machen wir nicht mehr. Und dann standen die anderen, die Lercanidipin produzieren, vor dem Problem, dass sie plötzlich höheren Bedarf hatten, aber die konnten die Produktion nicht steigern, weil Wirkstoffhersteller in Europa, wenn das Werk nicht rund um die Uhr läuft und voll ausgelastet ist, dann rentiert es nicht. Weil wir Lohnkosten, Umweltstandards und so weiter, die bei uns einfach höher sind als anderswo. Deshalb muss man auslasten und viel produzieren. Das führt aber dazu, dass man null Spielraum hat, dann anderes aufzufangen. Und deshalb musste dann der chinesische Hersteller einspringen, aber der konnte auch nicht einfach so. Und das, dann geht es sehr lange, bis sich das System korrigiert. Das führt auch dazu, dass Patienten wieder umgestellt werden. Das führt auch dazu, dass das wieder Dominoeffekte gibt auf andere Medikamente. Aber wir haben einfach das dumme Problem, dass wir Leute aus Fleisch und Blut vor unseren Augen haben und die jetzt ein Problem haben, das gelöst werden muss. Und man nicht sagen kann, kommen Sie im September wieder, sondern wir müssen das jetzt lösen und nicht erst im September.
Ja, und manchmal gibt es wirklich auch kaum Alternativen. Das hat auch mit den Anforderungen, also die hochqualitative Anforderungen, man muss auch evidenzbasiert, also das Beispiel, das war jetzt interessant, das kam gerade diesen Sonntag in der NZZ, fehlendes Medikament gegen Blasenkrebs, das ist Oncotype. Und da hast du gesagt, ja, das ist ja kein neues Problem, aber genau. Was ich hier spannend fand, ist auch die Erklärung, also das ist ja, erstens ist das Problem der Herstellung, das ist ja dieser Bacill von Calmette-Guérin und der wird gezüchtet schon, wie damals Calmette-Guérin das gemacht haben. Also es braucht mindestens 3 Monate, bis man diese hat. Also es ist auch nicht, kann man nicht in einem Tag ersetzen. Und was ich spannend fand, ist, Sanofi war der größte Hersteller und die hatten aber eine Verunreinigung des Stammes und dann durften sie das, also die amerikanische Behörde hat gesagt, sie dürfen das dann nicht mehr herstellen und so haben sie eigentlich ihre ganze Produktion komplett 2016 eingestellt und MSD soll das quasi, das waren die hatten nur 20% der Produktion und ich meine, die kompensieren das einfach nicht.
Ja, das ist so. Und früher hatten wir ja noch einen Hersteller in Dänemark, glaube ich, gab es auch noch, man hat ja, das war ja Tuberkel-Bazillen, oder mit dem hat man diese Tests gemacht zum Teil und da war noch eine andere Anwendung da und die ist dann weggefallen.
Ja,
und
dieser Motu-Test,
genau. Und dieses Problem vom Oncotype, das kennen wir jetzt schon 6 oder 7 Jahre, ist das schon da. Oder? Es gibt noch einen Hersteller in Indien, aber der Import aus Indien ist relativ kompliziert. Es gibt einen, der eine Spezialbewilligung hat im Raum Basel, der das so importieren kann, aber es ist sehr komplex. Wir haben dort, das Schlimme ist, dass wir dort nicht wirklich Therapieoptionen haben. Also es gibt nicht Alternativen, die man einfach so verfügbar hat, sondern man braucht das Ding. Oder dann hat man keine Therapie. Das ist die Alternative.
Ja, also, oder so ein Eingriff, aber die meinen, das hat natürlich dann... Es also
gab einen ähnlichen Fall, das ist jetzt aber etwas entschärft, das ist der Winkristin. Ja. Winkristin braucht man auch für bestimmte Arten von Krebs bei Kindern. Und da hat sich die Firma Pfizer aus dem Markt zurückgezogen und hat gesagt, wir brauchen unsere Produktionskapazitäten für, ich weiß nicht mehr, was es war, es kann sein für Impfstoff. Ich sage jetzt mal Impfstoff. Und dann gab es noch einen Hersteller, der aber einen Marktanteil hatte von unter 50% und der musste das Ganze auffangen. Und es gab Kinder, die nicht behandelt werden konnten im angelsächsischen Raum. Wir hatten das Problem in Europa nicht, aber die Amerikaner und Kanadier hatten ein riesiges Problem diesbezüglich. Und dann ist Pfizer wieder gekommen und hat gesagt, wir machen es trotzdem. Aber wir sind dort in einem Bereich von 50 Franken Tagestherapiekosten und vielleicht 1000, 1200 Franken Gesamttherapiekosten. Und die Alternative ist ja noch speziell, oder? Die Alternative kostet, ist eine Einmalanwendung, aber die kostet 250.000 Franken. Das ist das Kymriah. Und das ist genau dort, oder? Wir verlieren Therapieoptionen zugunsten von anderen, die zwar gut wirken, aber vielleicht im einen oder anderen Fall mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist. Uns nicht unbedingt braucht. Aber wenn du nichts anderes hast, dann ist es so. Und wenn du nicht dazu schaust, zu diesen günstigen Produkten, dann ersetzt du sie durch die ganz teuren und reklamierst dann, dass wir nur noch teure haben. Und das geht in der Argumentation nicht auf.
Ja, das ist aber
dafür drückst du den Preis vom Paracetamol von 2,50 Franken auf 2,40 Franken und hast das Gefühl, jetzt hast du die Welt gerettet. Aber wenn du das verpasst von Winkristin, dann kannst du das Davagan gratis geben, du hast trotzdem mehr Kosten.
Ja, also das finde ich jetzt auch ein guter Punkt, dass man genau manchmal nicht weiß, welche Konsequenzen gewisse Entscheidungen haben. Und ich habe aber auch das Gefühl, bei den Medikamenten, also ich kann es fast nicht mehr hören, das ist so ein Leitmotiv, also dass die Gesundheitskosten explodieren. Man muss sich fragen, ja, wen wundert das? Die Bevölkerung wird immer älter, wir haben immer bessere Technologien, also wir wollen auch gewisses gar nicht mehr in Kauf nehmen. Und es wird immer darüber gesprochen, dass die Medikamente die teuersten sind, was nicht zutrifft. Es gab ja eine gute Studie vom ZHW diesbezüglich, dass eigentlich zum Beispiel auch die ambulanten Behandlung und so, also dass es nicht nur an den Medikamenten festzumachen ist, dass die
Kosten... Ich kann dieses Argument schon nachvollziehen. Das Problem ist, dass man alles über den gleichen Kamm schert, oder? Dass man sagt, es ist einfach zu teuer und dann der böse Dämon, Pharmaindustrie, die verdienen einfach zu viel und sind alle gleich. Und man überlegt gar nicht, man überlegt gar nicht mehr differenziert. Und jeder, der das Maul aufmacht und sagt, Achtung, da gibt's dann irgendein Problem, der kriegt einen Stempel und der ist Hochpreisverteidiger. Und wird von den Hochpreisverteidigern auf den Schild gehoben und das ist unser Mann, der hilft, unsere Preise zu verteidigen. Das ging mir ja so, oder? Ich, das bin ich nicht und ich versuche mich auch immer entsprechend zu verteidigen. Ich habe schon viel gemacht gegen hohe Preise, das kann man auch in meiner Karriere verfolgen. Ich habe mich schon oft auch zu hohen Preisen geäußert. Ich bin einfach Fan des differenzierten Ansatzes, wo man genau hinschaut, was stelle ich an, wenn ich hier an diesem Hebel schraube und wie viel kann ich schrauben, bis ich es verliere. Und das muss ich beurteilen und das kann ich nicht mit Schlagworten, sondern ich muss Einzelfallbeurteilung machen. Und wenn der Herr von Santé-Suisse immer sagt, das ist sowieso viel zu teuer alles und das bringt mich auf die Palme, weil es ist schlicht und einfach bla bla und sonst nichts. Das ist warme Luft, die aber gefährlich ist, weil man günstige Therapieoptionen verliert. Und deshalb braucht eine Gruppe von Leuten, die sich hinsetzt, die einen Auftrag hat vom Bund, mit Möglichkeiten in den Markt einzugreifen, aktiv zu sagen, das ist wichtig. Ausschreibung, wer macht's? das ist der Preis, den wir uns vorstellen. Wenn es niemand macht, dann einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Und am Schluss gibt es die Monographie, wo man Kleinherstellung macht, halt, weil es wichtig ist. Aber einfach planlos, überlegungslos durch die Welt zu wandeln, das war vor 5 Jahren noch möglich. Das ist es heute leider nicht mehr.
Das ist, glaube ich, ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, da kann man nichts mehr dazu sagen. Das wäre wirklich der Auftrag. Und ich glaube, das beschäftigt mich. Das ist in Zeiten natürlich von Twitter und so, hat man das Gefühl, alles muss reduziert werden auf einfache, plakative Antworten. Es ist zu teuer, es ist zu dies. Weil, was du jetzt erklärt hast, das ist komplex. Da braucht man mehr als 700 Zeichen, um das zu erklären.
Und bei Twitter sind es ja nur 180.
Genau. Also die Chance, dass man gehört wird. Aber gut, das Interessante ist, es gibt ja Modelle. Also man kann ja zuschauen und da sich inspirieren lassen. Jetzt, ich hoffe, dass viele Leute diesen Podcast hören und dass vielleicht dann da ein Wille entsteht, dass man so eine Fachkommission gründet und ihr auch die Möglichkeit gibt, genauso solche Lösungen anzustreben.
Ja, wichtig ist dort, dass man die wichtigen Leute, und da können die Krankenkassen auch dazu, weil dann sind sie mit in der Verantwortung, können nicht einfach vom Bürotisch aus irgendetwas behaupten, sondern sie sind mit in der Verantwortung, die Lösung zu finden und nicht nur das Problem aufzuzeigen.
Richtig, und sich auch vielleicht, weil die Probleme, die erkennt man sehr schnell, aber wenn man sich dann mit den Lösungen befasst, merkt man oft, dass es nicht so einfach gelöst ist.
Genau, genau.
Und dass man da vielleicht zusammenhalten muss oder auch Kompromisse eingehen muss, damit es nachher am Ende stimmt. Ja, ich danke dir sehr, Enea, für dieses wirklich extrem spannende Gespräch und
sehr gerne.
Und vielen Dank auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, dass Sie etwas Wichtiges mitnehmen konnten und bis bald wieder bei AGFARM. Auf Wiedersehen.